Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu Episode Nummer 12. Heute bei uns zu Gast Dr. Martin Kovacic, Experte der agilen Produktentwicklung. Martin sucht immer neue Herausforderungen. Daher kam er 2014 nach China, nachdem er in Slowakei ein Engineering-Team für seine Firma aufgebaut hat. Er meisterte alle Herausforderungen als VP Engineering für Crossmafi in China für das Segment EMM. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung einer Mid-Tech-Maschine innerhalb von nur 2 Jahren. Den Mut, die Herausforderungen anzunehmen und innovative Arbeitsmethoden auszuprobieren, hat sich also ausgezahlt. Ja, danke Martin, dass du heute Zeit hast.
Guten Morgen zusammen, guten Tag, hallo, hallo Xiaolong und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe zu danken, das ist sehr früh, jetzt in Slowakei, wo du jetzt gerade bist, ist, man darf nicht sagen, das ist 6 Uhr, ein bisschen nach 6 Uhr und danke für deinen Einsatz und ich hatte letzte Woche, genau heute vor einer Woche, ein Interview mit Georg Holzinger. Der Georg hat erwähnt, ob ich dich schon mal angefragt habe. Das bringt mich auf die Idee, Mensch, das muss ich dich unbedingt fragen, für mein Interview als Gast aufzutreten. Ja, schön, dass du heute wirklich da bist.
Ja, schön von dem Georg.
Genau. Also der Georg ist auch derjenige, der uns beide gegenseitig bekannt gemacht hat in 2014 und das verbindet so ein bisschen unsere gemeinsame China-Story und verbunden auch mit meiner Frage damals 2014, als du mit Georg oder aufgrund von seiner Bitte nach China zu kommen, was hattest du damals für eine Erwartung als Familie oder als Manager?
Ja, die Erwartung, also zuerst, ich bin schon in Oktober 2013 gekommen. Oh, ja, okay. Ab 14 sagt man, weil da habe ich die Familie mitgeschleppt dann. Ja. Ja, und Erwartungen, es waren vielleicht weniger Erwartungen. Wir waren nie in China. Ich war nie in China und das war eigentlich der Georg, der uns aus Familie überzeugt hat. Ja, der hat meine Frau also mit mir natürlich zum Abendessen eingeladen und der hat gewusst, dass er muss mich nicht wirklich überzeugen. Ich bin für jeden Spaß, aber meine Frau hat ja gearbeitet und richtig gearbeitet. Ja. Mhm. Das ist ein versteckter Vertriebler.
Ja, ein gutes Stakeholder-Management.
Ja, und deswegen Erwartungen waren da vielleicht weniger. Ja, wir haben eher Sorgen gehabt oder Hoffnungen, dass wir was zum Essen bekommen und das wird nicht gerade den Hundfleisch oder so. Ja, das waren die Hoffnungen.
Okay, ja gut, ich im Rückblick würde man fast sagen, ihr seid ins kalte Wasser sehr nett reingeschmissen worden, ne, durch Georg. Und wie habt ihr damals die Unterschiede erlebt zwischen Slowakei und China?
Ja, die Unterschiede waren natürlich groß, und aber letztendlich sehr angenehm auch. Ja, wir haben es schnell hinbekommen, sich in der Metropole Shanghai einzuwöhnen. Dazu hat natürlich gebracht, dass Shanghai ist eine Metropole und ist sehr international und man kann da wirklich alles finden. Somit, das größte Unterschied war natürlich Essen. Und das war eine ganz, ganz positive Überraschung. Letztendlich kein Hundfleisch, letztendlich waren das wirklich sehr schöne Gerichte. Und ich habe mich gleich gleich orientiert nach China essen. Meine Frau hat es ein bisschen gedauert. Sie hat einen Weg über japanische und koreanische Küche genommen. Wir waren zwar in Gubei untergebracht, da gibt es ganz viele Restaurants. Und ja, aber letztendlich ist sie auch gelandet beim aus Liebhaber von China essen.
Ja, sehr schön. Das heißt, zumindest essentechnisch habt ihr euch schon ein bisschen euch verändert oder eure Gewohnheit geändert. Sind 13 bis 20 sind ja 7 Jahre und es ist keine kurze Zeit mehr. Und jetzt so allgemein insgesamt gesehen, später kommen wir noch auf die Details im Beruf, aber insgesamt gesehen, bist du der Meinung, dass du durch diese 7 Jahre dich oder dein Verhalten und deine Denkweise verändert hat? Wenn ja, inwiefern? Hast du da Beispiele?
Ja, definitiv. Also sehr, sehr viel hat sich geändert. Ich glaube, sehr viel von Naivität würde abgeschafft. Und ja, den großen Erlebnis in China waren eigentlich die Märkte. Ich habe es zuerst nicht so in wahrgenommen. Die Märkte habe ich nicht so gleich betrachtet. Aber jetzt nach Zeit kann ich sagen, dass das die Märkte waren, die mich so beeinflusst haben und sehr viel gelernt haben.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, das kann man besser verstehen, wenn man weiß, was deine Aufgabe war oder was deine Aufgaben waren in diesen 7 Jahren. Du hast ja verschiedene Aufgaben gehabt. Vielleicht kannst du das uns mal erläutern.
Naja, ich bin dort gekommen eigentlich mit einem 3-jährigen Vertrag, um eine Auftragskonstruktion aufzubauen. Auftragskonstruktion bedeutet, man hat Standard entwickelte Baukasten und von dem konstruiert man eine kundenspezifische Maschine. Das ist das, was Krauss-Maffei, also Spritzgussmaschinen, die Kunden wollen immer spezielle Maschine. Und somit habe ich die Aufgabe gehabt, dieses Team aufzubauen. Ich habe es schon 5 Jahre vorher in Slowakei gemacht. Teilweise aus Slowakei habe ich mehr Gebiete, war es neben Spritzguss auch Reaktionstechnik und Extrusion. War auch Entwicklung dabei. Ja. Aber in China war es voll fokussiert an Spritzguss und an Auftragskonstruktion. Also das war die Aufgabe Nummer 1. Da ich dann schon ein starkes Netzwerk in Deutschland gehabt habe und Erfahrungen mit den Einarbeitungen von Kollegen, war es eigentlich in 1,5 Jahren fertig. Und dann habe ich dann angerufen und ja, Chef, schau mal, es geht hier in China ganz schnell. Und ja, ich bin nicht der Mensch, der sitzt im Büro und schaut einfach von dem Fenster und habe weitere Aufgaben gefragt. Und wir haben gesagt, gut, passt, super, dann wir haben da vielleicht noch Arbeit beim Vertrieb und wir haben noch ein Tech-Center, ein Technikum aufgebaut für Kunden, wo die deren Versuche fahren könnten und wir unsere internen Versuche. Und dann haben wir auch so technischen Sales Support, so Angebotswesen habe ich dann gebaut. Und so habe ich die ersten drei Jahre überbrückt mit diesen 3 Aufgaben. Und dann ist Jahr 2016 gekommen. Ganz, ganz speziellen Jahr in die Historie von Krauss-Maffei. Ja. Da ist ChemChina gekommen, die größte Chemieunternehmen in China, und hat Krauss-Maffei gekauft.
Okay, ja, das liest wahrscheinlich viele auch in der Zeitung.
Ja, genau, genau. Damals war es die größte Akquisition von chinesischen Eigentümern in Deutschland. Mhm. War ein großer Boom. Schnell war es in Schatten wegen dem Kauf von KUKA.
Ja, stimmt.
Glaube ich, also in 4 Monaten Versatz. Mhm. Aber ja, es war eine große Sache. Und mein Vertrag ist gerade zum Ende gekommen. Mhm. Aber der Georg Holzinger sagte mich, ja, schauen Sie, Herr Kovacic, da sind Sie jetzt gerade in guter Zeit auf einem guten Platz? Da verlängern Sie einfach. Ich habe keine wirkliche Aufgabe, aber ich habe Gefühl, die Aufgaben werden definitiv kommen. Ja. Und das war eine richtig, das war ein sehr guten Rat und bin da geblieben und die Aufgaben sind auch sehr schnell gekommen. Ja, die allererste Aufgabe war eigentlich, wir alle haben gewartet, dass ChemChina jetzt nach München kommt und dort Management tauscht und wird in die Exekutive einsteigen. Aber das überhaupt war nicht der Fall. ChemChina hat es ganz anderes gemacht und ganz klug, muss ich sagen. Es ist eine riesengroße Firma, die hat auch mehrere kleine Fabriken in sich. Und die sagt uns, schau mal, wir haben hier so Fabriken mit ähnlichen Produkten wie Sie und die sind etwa veraltet und schreiben nicht gerade positive Nummern. Schau sich das an und vielleicht nutzt euren westlichen Management, um die Firmen in die grünen Zahlen zu bringen.
Ganz geschickt.
Ja, das war richtig, richtig nicht erwartete Herausforderung.
Ja.
Somit habe ich das Vergnügen gehabt, eine chinesische Fabrik zu besuchen in Mitte von China, ja. Gar nicht auf der Küste, wo keiner Englisch spricht. Und ich war begeistert, muss ich sagen. Das war wirklich, das war etwas, was ich von Slowakei kenne von 90er Jahren, Anfang von 90er Jahren. Da war genau solche Altfabriken, wo zwar Prozesse gelebt waren, aber die Tools und das alles war ganz veraltet. Und ja. Ich habe es im Jahr 2016 in China gefunden und war wirklich erstaunt, weil ich habe da Potenzial gesehen. Ich habe gesehen, die Leute wissen, die Leute haben die Prozesse im Kopf und so weiter. Ja. Und muss denen einfach die neuesten Werkzeuge in Hand geben und die können die Effektivität steil nach oben steigern. Mhm. So habe ich die Aufgabe, Technik natürlich zu qualifizieren bekommen. Ja, das war so Fabrik mit 500 Leuten, 50 Techniker. Dann habe ich so sieben Kollegen ausgewählt. Den habe ich ein Schulungsprogramm zugeschnitten und die haben dann letztendlich 2 Jahre bei uns in unseren Werk gebracht und nach 2 Jahren haben die das wirklich gemeistert und die könnten sogar gleich in München anfangen als vollqualifizierte Mitarbeiter. War wirklich sehr, sehr gute, interessante Geschichte.
Super.
Aber das war nicht das Größte. Das Größte ist kurz danach gekommen und ChemChina hat uns genau gesagt, schau sich die Märkte an. Ihr seid eine top deutsche Firma mit super Produkten, super Technik, alles gut, aber ihr seid auf den Märkten nicht aktiv genug und China hat viel mehr anzubieten und wir erwarten, dass ihr in China viel mehr Erfolg macht. Und mit welchem Produkt, wie und so weiter, das müsst ihr entscheiden.
Ja.
Und diese Herausforderung haben wir als Firma in Hand genommen und haben mehrere dann Marktstudien durchgeführt, haben den Markt geforscht und wirklich zum überraschenden Resultaten gekommen.
Ja, wie heißt es konkret?
Naja, also China ist ein Land, wo gibt es sehr viel Kunststoffverarbeitung und
ja.
Wir haben doch die Maschinen für Kunststoffverarbeitung entwickelt und produziert und ja, die Marktforschung hat gezeigt, ein paar Bereiche, wo wir so gut wie nicht präsent waren. Und die größte Herausforderung für mich war eigentlich, dass ich habe mein Team in China aus Auftragskonstruktion aufgebaut. Und zwar Auftragskonstruktion für Spritzgussmaschinen, für Großmaschinen, hydraulische Maschinen und vollengineerte Maschinen.
Ja.
Und die Studie hat gezeigt, dass wir brauchen eigentlich eine Kleinmaschine, voll elektrisch, nicht hydraulisch, und eine Standardmaschine und nicht Ingenieurmaschine, weil die Stückzahlen sind so hoch, dass wir da nicht mehr in der Lage werden, Engineering da zu machen.
Das heißt einmal komplett das Gegenteil eigentlich.
Genau, genau. Und deswegen kann man sich von der Baukasten in Deutschland überhaupt nicht bedienen und man muss etwas komplett lokal entwickeln, also keine Auftragskonstruktion.
Und seid ihr damals eher froh mit dem Ergebnis oder eher enttäuscht mit dem Ergebnis damals?
Ich war bestimmt nicht froh. Also, ich habe genau die Spezifikation bekommen, eine Maschine zu entwickeln, wo ich überhaupt keine Spezialisten gehabt habe. Ich habe 3 Jahre harte Arbeit hinter mich gehabt und habe da wirklich ein paar fähigen Leuten aufgebaut, aber komplett andere Richtung. Und die Herausforderung dazu war, dass die Erwartungshaltung war, in 2 Jahren müssen wir auf dem Markt sein. Und ich habe also Ende 2016 und 2017.
Darf ich mal kurz einhalten? Das heißt, ihr müsst einmal ein neues Produkt entwickeln, was ihr in der Headquarter gar nicht kennt, weil das komplett das Gegenteil ist von dem, was ihr sonst habt in eurem Laden sozusagen.
Nein. Also elektrische Kleinmaschinen haben wir auch gerade in 2016 haben wir eine ganz neue Baureihe auf der Messe in Europa gebracht. Aber die Spezifikationen von Chinamarkt waren andere. Das dürfte nicht so eine, ich sag mal, teure Maschine sein. Das müsste wesentlich günstiger sein.
Und verstehe.
Und der Zielmarkt war ganz anderes. Und da sage ich die Erfahrung mit den Märkten. Ja.
Und dann noch mit der Zeitangabe, also innerhalb von 2 Jahren muss das fertig sein. Frage 1, warum? Das Frage 2, wie lange braucht ihr normalerweise für eine Maschinenentwicklung?
Naja, warum? Weil der Markt von elektrischen Maschinen war gerade in der Stallphase. Also das war gerade, den Markt ist groß gestiegen und wenn wir da Teile auf den Markt haben wollten, dann war genau gute Zeit und umso früher, umso besser natürlich. Okay. Und normale Entwicklung von Maschinen in Westen dauert so 3-4 Jahre mit vollfähigen und erfahrenen Team, mit Leuten, die lange Jahre in dem Gebiet forschen und entwickeln. Und das ist so eine normale Zeit. Und wenn ich nach München gekommen bin mit der Idee und habe den ersten Projektplan ausgearbeitet, wir sind gelandet in 2021 mit Best Case. Und das hat Management überhaupt nicht anerkannt. Ja, die sagten, nee, das muss 2019, muss es auf dem Markt sein, fertig. Ja, und dann haben wir einen neuen Plan gemacht und dann haben wir gesagt, gut, also dann 2020. Und unseren damaligen Präsident, na, Herr Kovacic, das geht nicht, das muss 2019 sein. Für ihn steht fest, Sie haben sämtliche Freiheiten, Sie können machen, was Sie wollen, aber 2019 ist Termin. Ja. Und dann habe ich, das war März 2017 und ich habe diese Herausforderung im Kopf und ich könnte nicht schlafen. Ja, das war. Und dann hat ein Freund von mich, hat mich eingeladen zu einem Abendessen und wir haben einen sehr schönen Spaziergang gehabt. Du erinnerst. Ja, Xiaolong war der Mann und der hat mich dann die Idee gegeben, wie kann man mit den Herausforderungen umgehen und der hat mich irgendeine neue Methodik, agil, erwähnt. Na ja, agil, okay, gut, dann schaue ich mich mal, was das ist und so weiter. Ja, du warst damals auch so, ja, also es ist eigentlich, kommt von Softwarewelt, aber es sind schon ein paar, die haben es für Hardwareentwicklung eingesetzt und ja, vielleicht kannst du das mal prüfen.
Ich erinnere mich an den Abend.
Ja, erinnerst du, ja. War richtig gut. War richtig gut. Und, letztendlich hat das dazu geführt, dass es ein Erfolg war.
Super, super.
Naja, und zu den Märkten. Also das, was ich am Anfang sagen wollte, sind die Märkte. Weißt du, ich bin Slowake. Ich komme von einem sehr kleinen Land. Und ich bin zwar studierter Maschinenbauer. Ich habe trotzdem viel Glück gehabt an Ökonomielehre. Und die hat wirklich sehr viel gebracht und sehr viel Theorie gegeben zum Märkten. Und ich habe wirklich alles Mögliche studiert, von Adam Smith bis zu neuesten Theorien. Ja. Aber ich konnte es nie wirklich in Realität sehen. Die Praxis. Ich habe gesagt, ja, was schreiben die in die Bücher? Mhm. Ja, ich habe sogar ein Startup in Slowakei gegründet und habe bemerkt, Mensch, die Märkte funktionieren überhaupt nicht so, wie das im Buch beschrieben ist. Mhm. Und dann bin ich zum Klaus Maffei gekommen und habe dort meine Karriere gemacht. Und in China plötzlich sehe ich, dass die Märkte genau so funktionieren, wie das in der Bücher war. Ja, und zwar nicht nur der Markt. Für mich war immer der wichtige Markt der Markt von Kunden. Also Kundenmarkt ist natürlich auch das, was prioritätsmäßig gefolgt sein sollte. Aber plötzlich, ich bin nach China gekommen und ich erinnere mich noch in 2014 an die erste Messe.
Ja.
Und ich habe immer im Kopf gehabt, unsere vier Konkurrenten. Ja, wir haben so vier Hauptkonkurrenten auf dem Markt, im Bereich und so weiter. Und ich weiß noch, dass da circa 30, 35 weitere Wettbewerber auf der Welt geben. Zu der internationalen Messe in China gekommen und habe festgestellt, Mensch, was ist das für ja, sind das Lieferanten oder? Nee, das sind Konkurrenten. Unsere Konkurrenten, echt? Dann gehe ich 10 Meter weiter. Einen weiteren. Nach 2 Tagen, ich hab auch gehört mit Zahl 86. 86 Firmen habe ich gezählt und ich könnte nicht einen Namen aussprechen den Firmen. Das waren völlig unbekannte Firmen für mich. Die waren in China und wenn ich es nachher mit Kollegen abgestimmt habe und gefragt habe, Kollegen, was ist das? Machen die wirklich Maschinen und so? Und die sagen, Martin, das ist die Sahne, das sind die Besten. Das sind die haben es zur internationalen Messe gebracht. Das sind wirklich große und wichtige Firmen. Das sind keine Losers oder sowas. Ja, da sind so viele noch Garagenfirmen und so weiter. Das sind Hunderte davon.
Ja. Und dann
erstaunt. Ja. Deswegen, neben dem Kundenmarkt gibt es da natürlich einen riesigen Markt von Konkurrenten.
Ja.
Und natürlich war dann ein dritten Markt von Lieferanten.
Ja.
Und Lieferantenmarkt, das ist etwas. Das ist so erstaunlich, da, wenn ich es so vergleiche, in Europa, in Deutschland, also im Kunststoffbereich gibt es da sehr wichtigen Bauteil oder Assembly, eine Baugruppe, die heißt Plastifizierung.
Ja.
Das Herzstück von den Kunststoffmaschinen und Extrudieren, wo man verschmilzt den Kunststoff, den Granulat mittels ein Schnecke.
Ja.
Und die Lieferanten von solchen Schnecken oder Plastifizierungseinheiten, es gibt in Europa so 2, 3 Stück oder in Dachregion, sage ich so. Und dann kommt man nach China und kommt man in Stadt, die heißt Ningbo. Und dann kommt man in eine Insel. Und das ist, auf einem Insel gibt es über 500 von Lieferanten, die liefern diese Kommodität. Das ist unglaublich. Ja,
ja, ja. Ja. So,
somit, das ist diese Zhoushan Island ist für mich ein Wahnsinn und dann habe ich festgestellt, es gibt weitere solche Gebiete, wo da wirklich entweder Lieferanten oder einfach einen konkreten Industriegebiet gibt Und das war der dritte Markt, was ich gefunden habe.
Wenn du mit den Marktausführungen vielleicht eine Pause machen kannst, würde ich gerade mal einhaken, aber mach du erstmal weiter, weil ich habe zwei wichtige Kommentare.
Bitte.
Also, wenn ich darf, ich finde das total wichtig. Erstens, du bist in China in Krauss-Maffei-Spritzguss-Bereich oder Krauss-Maffei in China ist allgemein kleiner, kann man sagen, das ist ein Mittelständler. Und in diesem mittelständischen Unternehmen hast du durch deine Funktion auch sehr viel Gelegenheit mit Marc in Berührung zu kommen. Und deswegen hast du die Möglichkeit, auch wirklich den Markt kennenzulernen. Das ist das eine, das ist mein Kommentar. Und das zweite ist, dass was du sagst, ist eigentlich, teile ich total. Und das ist eigentlich auch die wichtigste Message an die deutschen KMUs. Die chinesische Märkte oder der chinesische Markt ist so komplex, dass man sich kaum vorstellen kann. Und die Erwartung, dass man durch ein paar Reisen, geführte oder nicht geführte Reisen, oder durch Dienstreisen vielleicht ein paar, dass man den Markt schon behauptet, dass man den Markt kennt, das ist illusorisch.
Nee, absolut nicht. Das ist etwas, das, wie gesagt, ich hab den Beispiel genannt, wenn man zur Messe geht, das ist nicht die Wahrheit. Die Messe ist nur ein Stück, das ist ein Eisberg, wo man sieht einfach irgendein Stück von Markt, aber der wirkliche Markt, da braucht man wirklich lokale Leute und man muss in die Tiefe gehen. Ja, und wo habe ich aufgehört? Ja, der vierte Markt habe ich noch nicht erwähnt. Der vierte Markt, der für mich extrem wichtig ist, sind die Arbeitskräfte, ja, Personalmarkt. Ja, da kommt man mit Jobportale, Headhunter, Jobsuchende in Berührung und der ist unglaublich. Der ist genauso unglaublich wie die weitere. Das ist, wie soll ich sagen, in Slowakei habe ich 2 Jahre lang einen Hydrauliker gesucht. Hydrauliker mit irgendeinem Patientenprofil und so weiter. Und nach 2 Jahren haben wir entschieden, dass wir uns einen eigenen bilden. Ja.
Ausbilden, ja.
Genau, ausbilden. Und nach China bin ich gekommen. Die Spezifikation war parat natürlich. Und innerhalb 2 Monaten habe ich da 3 Kandidaten bekommen, die nicht nur Hydrauliker waren, aber Hydrauliker mit Erfahrung in Spritzguss. Ja. Also wow, ja, das ist etwas. Ja, das ist wirklich, ist ein Paradies. Und das habe ich schnell verstanden. Somit sind wir auch in China recht schnell die Heimat gefunden. Und war extrem, extrem interessant.
Ja, und jetzt haben wir mit diesen 4 Märkten, du hast ja unglaublich systematisch das aufgeführt, wie die Komplexität aussieht. Hast du irgendwelche Empfehlungen an KMU-Firmen, Top-Manager oder Eigentümer, wenn sie ihr Geschäft in China aufbauen oder ausbauen wollen? Mit dieser Art von Komplexität bleiben wir vielleicht bei der Produktentwicklung für den chinesischen Markt, was ja eigentlich dein Steckenpferd ist. Hast du da Empfehlungen?
Naja, das eine ist klar, man sollte sich mindestens diese 4 Märkte anschauen. Ich bin kein Experten an Märkte, aber diese 4, das ist das, was ich mich bemerkt habe. Natürlich geben auch weitere Märkte. Ja. Es gibt Kapitalmarkt, Finanzmärkte und so weiter. Da bin ich kein Spezialist. Aber die Maschinenbauer, glaube ich, sollten wirklich ein Balance finden an den 4 Märkten. Und sehr oft sieht man, dass man arbeitet an einem von den Markt, und zwar bei dem Kundenmarkt. Der ist natürlich super wichtig, aber man sollte das wirklich ausbalancieren und an den 4 Märkten sich bewegen und gezielt bewegen, weil wenn man nur, das sind verbundene Behälter, ja, und wenn man einen aufblast, dann blasen sich auch eigentlich die weiteren. Und es ist wesentlich uneffektiver, wenn man blast die alle vier parallel, dann kommt man schneller zum Resultat. Also so ein Balance finden und sich an den allen vier Märkten bewegen, das wäre eine Empfehlung.
Das heißt konkret, du hast vielleicht erlebt, dass man nur auf einen Markt sich konzentriert und vergisst die anderen Märkte. Beispielsweise, wenn man zu sehr mit Kunden beschäftigt, aber dafür die Wettbewerber ein bisschen außer Acht lassen und die Mitarbeiter.
Ja, also das haben wir auch am Anfang so gemacht. Ja, unseren Fokus waren Kunden und Wettbewerb. Ja, wir kennen unseren Wettbewerb. Das sind die vier Firmen. Das ist klar. Aber es ist nicht ganz so. Natürlich hat Krass Maffei muss sich nicht beschäftigen jetzt mit 200 kleinen Unternehmen, die da ganz spezielle Anwendungen entwickeln und so weiter. Das ist natürlich nicht jetzt der Fall. Aber die Konkurrenz ist wesentlich größer. Und in China sollte man wirklich, ja, du hast ja Spruch in dein Podcast, ja. Ich weiß, dass ich über China nichts weiß.
Das sage ich immer.
Das ist so, ja, das ist so. Das ist genau, ich habe mich da gefunden. Ja. In China gibt es immer so viele Überraschungen, dass man muss unbedingt feststellen, dass man über China nichts weiß.
Ja, ja. Und lass uns mal ein bisschen zurückgucken auf das, was wir vorher angefangen haben. Und zwar dein Entwicklungsprojekt von dieser MidTech-Maschine. Und du hast gesagt, das habt ihr so die Herausforderung gesehen, habt ihr angefangen, die Freiheit habt ihr. Am Ende weiß ich ja, dass ihr es geschafft habt, aber mich interessiert, wie habt ihr diese Phase durchlebt?
Zu eins, wir haben neue Methodiken genutzt, um die Entwicklung voranzutreiben. Und was extrem wichtig war, und da habe ich auch die Unterstützung von Headquarter bekommen, dass wir uns abtrennen müssen. Ja, ganz einfach, bei der Entwicklung war da keine Kapazität mehr in Headquarter zur Verfügung, um uns zu unterstützen oder zu aktiv mitarbeiten. Mhm. Ja. Unterstützung schon, aber die Unterstützung ist ganz wichtig, natürlich von Headquarter, in der Sinne von Beratung, von Coaching, als Tutor. Das sind die Experten in Deutschland extrem, extrem gut. Aber bei den operativen Entscheidungen da, das könnten wir uns überhaupt nicht leisten. Ja, da waren die Kapazitäten zu kurz in Deutschland und dann haben wir früher oder später den Steuer übernommen und müssten selbst entwickeln. Ja, und ja. Wir müssten selbst auch die Entscheidungen treffen. Ja. Und Das ist extrem wichtig zu verstehen, dass man delegiert und nicht nur die Aufgaben, sondern auch den Power. Ja, muss auch Macht abgeben und die lokale Entity auch Möglichkeit geben, die Entscheidungen zu treffen.
Ja, also ich habe dasselbe Gespräch oder ein ähnliches Gespräch mit Dr. Stumpf geführt von damals BSH. Der hat auch gesagt, ähnlich wie du, das heißt, am Anfang von so einer Herausforderung oder so einem Entwicklungsprojekt ist unheimlich wichtig, genau zu definieren, Headquarter und Niederlassung in China, wer welche Verantwortung hat für welche Entwicklungs- oder für die Entwicklung bestimmter Komponente oder für das Gesamtprodukt, wer wirklich den Steuersitz hat und wie du sagst, wer das Entscheidungspower hat und wer wirklich nur beratend tätig sein. Das ist total wichtig, am Anfang das miteinander auseinanderzusetzen und das auch zu klären und das die Akzeptanz zu haben. Und das, egal wie kurz die Entwicklungsphase ist oder sein soll, muss man vorher genügend Zeit nehmen für das. Das ist auch sein Erkenntnis. Also ich höre das auch, dass bei dir ist auch sehr befahren.
Ja, es ist zwar extrem schwierig, das zu machen. Das kannst du nicht so ganz einfach machen, weil in der Phase, wo du unter Riesendruck bist, und wie gesagt, ich habe in China null, kein Experte für Entwicklung. Keiner, der hat früher Entwicklung gemacht. Ich war da geschmissen. Und wenn man so ist, man in der Phase ist ganz schwer zu treffen, eine Entscheidung, jetzt lass die mal entwickeln. Mhm. Das kannst du nicht operativ so umsetzen. Mhm. Aber nach und nach kommt's und ja, jetzt kann man einfach sagen, ja, delegiere es. Das ist die Theorie. So einfach geht's nicht. Und natürlich bräuchten wir auch sehr viel Unterstützung von Deutschland. Es waren mehrere Experten, die dann auch geflogen sind. Wir sind geflogen ganz oft. Und was muss ich auch sagen, das ist auch noch wichtig. Es klingt vielleicht bisher als ein rein technisches Entwicklungsprojekt. Und das war nicht der Fall. Unsere Eigentümer wollten natürlich ein Business. Die wollten nicht eine schöne technische Entwicklung, weil das ist nur, nur Spenden von Geld. Mhm. Die bräuchten ein Business. Und somit schon, wenn wir uns mit den Märkten beschäftigt haben, das war zwar über externe Agentur, mhm, aber schnell mussten wir unsere Spezifikationen entwickeln. Ja? Mhm. Dafür braucht man Produktmanagement. Und es, mhm, gab kein Produktmanagement in China, überhaupt nichts. Mhm. Dann bin ich geflogen, dann habe ich ein paar Tage, Wochen mit Produktmanager in Deutschland verbracht, um zu verstehen, was macht er eigentlich? War, mhm, mir aufgestanden. Und dann habe ich die Brücke aufgebaut, habe ich in China gefunden, jemand, der das in wahrnehmen kann. Dann war der Produktmanager nach China eingeladen, dann hat er mit uns die Kunden besucht und haben wir mit den Spezifikationen Erstellung angefangen, dann ist der delegierte Produktmanager nach Deutschland geschickt, dann war er dort und so weiter und so fort. Das muss man einfach schmieden, nach und, mhm, nach. Ja, und das geht nicht so, dass wir von Tag auf Tag einfach Entscheidung treffen, jetzt wird die Entwicklung in China sein. Ja, ja. Das geht einfach über die Tage und man muss daran arbeiten. Und wieder beim Vertrieb fängt es an mit Produktentwicklung, mit Produktmanagement und so weiter. Aber dann geht es, mhm, zur Technik, dann geht es zur Operations, dann muss man eine Fabrik aufbauen, dann muss man die Prozesse irgendwie auf Beine stellen und Qualität und Einkauf. Mhm. Und es geht weiter bis zum Service. Ja, wir haben uns wirklich aufgeschlossen in der Entwicklung. Wir haben da 20 Jahre ein Steuerungssystem gehabt. Mhm. Und den müssten wir ändern. Ja, ansonsten würden wir nie so schnell sein. Und mit dieser Änderung haben wir plötzlich auch kompletten Service geändert, weil den Service hat entwickelt Schulungen für Kunden und so weiter und diese Schulungen müssten wir wieder neu entwickeln mit neuen Steuerung, neue Betriebseinleitungen und so weiter und so fort. Also das war komplexe Entwicklung, also nicht nur rein technisch, sondern von Vertrieb, von Produktmanagement über Technik, über Operations bis zu Service.
Großer Respekt, das war bestimmt eine sehr intensive Zeit. Ich habe auch gehört, dass später das Projekt, was du beschrieben hast, auch als eine Art Template für andere MidTech-Projekte von anderen Segmenten von Crossmafia in China oder vielleicht auch global geworden ist, weil ihr so erfolgreich war. Das echt freue ich mich sehr über, ja, diesen Erfolg von dir.
Ja, es ist interessant, du nennst das weiterhin noch MidTech-Maschine. Es war genauso am Anfang genannt, weil wir haben gedacht, wir brauchen eine MidTech-Maschine. Die, ja, Marktstudie hat beispielsweise aber gezeigt, dass die Spezifikation von dieser Maschine geht in die Richtung Premium. Ja, weil der Markt, genau der wachsende Markt, war da gerade, also Premium, es ist schwer zu sagen, aber das, die Spezifikation von der Maschine ist sehr, sehr ähnlich zu der Maschine, die in Deutschland entwickelt war. Ja, bisschen anderes, aber schon definitiv nicht im Bereich Mittech, dass die technisch irgendwie niedrigerwertig ist.
Ja.
Andere Märkte und andere Projekte, wie du sagst, richtig, haben gezeigt, gut, da brauchen wir wirklich bei der Technik stark nachgeben. Dann haben wir auch dafür uns bereit geklärt. Aber in diesem Fall war es eigentlich eine Maschine, die ist auch von Performance her ganz, ganz, ganz hoch. Die weitere Lehrstunde war eigentlich diese Spezifikation schreiben. Und zwar nicht für Produktentwicklung, aber überall. Für jeden Markt, wenn man ein Arbeitskraft sucht, muss man natürlich eine gute Spezifikation schreiben, wenn man irgendeine Kommodität einkaufen will. Also die Märkte drücken dich dafür sehr scharf bei Spezifikationdefinitionen sein. Ja? Also sehr spezifisch zu sein, was du willst.
Also im Grunde genommen für die deutschen KMUs ein Lastenheft, meinst du, ne?
Absolut, ja, ein Lastenheft. Aber weißt du, weil wenn du unscharf bist, dann kriegst du ganz einfach 2000 Gießereien zur Verfügung. Ja, ja, also es gibt viele Anbieter von beispielsweise Gießen. Und wenn du wieder die Spezifikationen überspitzt, dann kriegst du vielleicht nur 2 oder 3, die sind unglaublich teuer, weil die leben auch in China. Und dann können die KMUs auch zu diesem Problem kommen, dass die entweder nicht genug spezifiziert haben oder ich würde sagen, die Europäer tendieren eher überspezifizieren und dann spezifizieren die zu viel. Und kommen nur zu der Sahne, zu den absolut besten, und die sind natürlich auch, Qualität kostet. Und kostet definitiv auch in China. Und ich hab Unternehmen erlebt in China, die waren schon preislich über europäische Lieferanten.
Ja.
Ja, also das muss ich sagen, das ist auch ganz wichtig.
Sehr schön. Wenn das also wenn die China-Station von dir ein Buch wäre, das ist bestimmt ein sehr dickes Buch, weil deine Jahre in China echt, echt intensiv war. Und ich denke, trotzdem könnte man vielleicht mit ein bisschen Abstand auf das Buch schauen und dann für dich insgesamt sagen, was hat eigentlich diese Phase für dich bedeutet? Persönliche Entwicklung, Karriereentwicklung, ja, insgesamt.
Naja, es ist eine komplette Wende. Ja, es ist, ich habe karrierenmäßig etwas gemacht, was ich nie vorgehabt habe. Ja, ehrlich, ich habe nie geträumt, dass ich eine oder zwei Baureihen für Krauss Maffei entwickeln darf. Ja, das war wirklich etwas. Und dass ich den Business so verstehe, wie ich es verstehe.
Ja.
Wie gesagt, wir haben, ja, da, daneben kommen weitere Entwicklungen. Wir haben ein Vertriebskonfigurator entwickelt, ja, weil die bräuchte schnell die Angebote erstellen. Und unseren alten Konfigurator war da ganz einfach zu langsam zu entwickeln. Und somit habe ich gelernt, absolut andere Sachen, weg von Technik. Also sehr viel von Vertrieb, sehr viel von diesen Prozessen, ERP-Systeme, also SAP und so weiter, wie verbindet man das und so weiter, also extrem weiter. Natürlich von Familie ist es wieder eine Geschichte. Ja, wir haben uns in den 2014 gut eingewohnt. in China und ein klares Signal war, wenn wir einen Sohn auf die Welt gebracht haben. Oder meine Frau hat es gemacht. Also ich
du warst Sohn
auf Hawaii geboren. Ja. Es ist ein klares Zeichen, dass wir uns da wohl gefühlt haben.
Okay. Ja,
also eine weitere Großänderung in dem Leben. Und ich glaube auch Persönlichkeiten von uns haben sich ganz anders entwickelt. Natürlich, man hat in China Möglichkeiten oder dort in Shanghai, internationale Schule und so weiter, da haben unsere Kinder auch ganz neue Chancen bekommen. Also es ist eine Volländerung.
Ja, das meinst du von Privatseite, aber auch vom Beruf hat dich weitergebracht sozusagen, die Phase. Und jetzt bist du in Slowakei. Bist du bereit auf eine neue Phase oder neue Zeit? Was hast du in der Zukunft vor?
Naja, es ist, wir haben entschieden, wir gehen weg von China. Grundsätzlich nicht, weil wir China nicht mögen. Wir wollten grundsätzlich auch unseren Kindern zeigen, dass wir, wo ist die Herkunft von ja. den Kindern. Klar. Die Tochter war knapp 3, als wir dort gekommen sind. Also ich habe 2 Kinder. Mhm. Und die Tochter hat sich überhaupt nicht mehr erinnert, was ist Slowakei. Also Slowakei war für sie ein Urlaubsland, wo man immer Spaß hat und wo man nicht in die Schule muss. Und alles Schönes und immer Sommer und so weiter. Und wir wollten denen auch Europa zeigen, ganz einfach. Ja. Und zuerst, wir waren in Vereinbarung mit Firma nach Headquarter zu gehen, nach München. Das hat leider dann nicht geklappt. Und wir haben es als Chance genommen, als Familie. Ja. Und ja, meine Frau hat mich wirklich riesen Chance gegeben, meine Karriere weiterzuentwickeln und hat 7 Jahre, ich sag mal, in Anführungszeichen geleitet. Oder hat mich Raum gegeben. Ich habe im Sommer gesagt, gut Schatz, jetzt hast du Chance und jetzt kannst du dich auch karrierenmäßig weiterentwickeln. Sie ist eine Anwältin und hat ein Büro weiterhin in Slowakei. Und sie hat zwar fleißig gearbeitet von Shanghai, von Ferne immer, aber jetzt kann sie wirklich zu den Gerichten und zum Gefängnis und so weiter. Und jetzt realisiert sie sich ein bisschen. Und ich hab die Rolle von Hausmann übernommen. Oder jetzt modern sagt man Sabbatical. Also
genau.
Aber für die Rolle Hausmann schäme ich mich überhaupt nicht. Es ist extrem spannend, mit Kindern Zeit verbringen, die begleiten, die täglich in die Schule oder ab diese Woche, deswegen ist es jetzt so früh. Und ich hab unseren Termin ein bisschen nach vorne geschoben, weil Kinder haben seit dieser Woche online learning again.
Ja.
So, die werden heute per Zoom wieder in die Schule. Ja. Und es ist extrem spannend. Die Frau ist unter die Woche in Kanzlerei in Nordslowakei, so 250 Kilometer weg. Und ich habe die ganze Woche hier den Steuer in Hand. Ja. Aber mache auch viele Schulungen. Natürlich, ich mache meine Strategie, Innovationsschulungen, Talentmanagement und so emotionale Intelligenz. Und ich hab mich für Zukunft, die kurze Zukunft, gerade habe ich mich eingeschrieben für einen Erziehungskurs, einen okay. Parenting-Workshop. Der findet in den kommenden 2 Monaten statt. Also da freue ich mich unheimlich. Ja, meine Tochter wird langsam 10 und somit Teenage is approaching und ich will da ein bisschen nachrüsten. Naja, und dann mache ich meine Hobbyschulungen aus Psychologie und Gehirn und so. Naja, und zukünftig haben wir überlegt, was machen wir weiter. Wie gesagt, ich habe die Chance meiner Frau gegeben. Die hat trotzdem in September entschieden, gut, also sie ist nicht den Karrieren-Löwe. Und sie sagte, ich sollte mich doch eine Stelle in eine Metropole in Europa suchen,
ja.
Wo wir auch unsere Kinder weiterhin in internationalen Schulen erziehen können. Und
mit deinem Background denke ich, das ist auch nicht schwer, oder?
Ja, ich hab im Oktober ein paar Vorstellungsgespräche geführt und ab Februar werde ich in der Nähe von Stuttgart anfangen.
Ah, dann bist du näher gekommen.
Ja.
Super.
Also, ja, ich freue mich schon. Es ist eine ganz, ganz spannende Aufgabe, einen globalen Engineering aufzubauen. Ganz spannend. Also, da werden meine Schritte weitergehen und ich hoffe, ich kann auch meine Erfahrungen von China jetzt hier in Europa umsetzen und jetzt wieder die Vorurteile, die wir im Kopf haben, wieder jetzt zurück in Europa. Für die Europäer, für die alte, langsame, undynamische Europäer. Ich hoffe, die Schubladen kann ich wieder öffnen und die Vorurteile auf den Prüfstand stellen. Und das ist vielleicht das Weitere zu empfehlen, den Vorurteilmanagement. Ja, die Vorurteile hat jeder Mensch im Kopf. Ich habe die genauso wie alle anderen gesunden Leute. Und es geht nicht um Abschaffung von Vorurteilen oder Unterdrücken. Man sollte mit Vorurteilen arbeiten und die Schubladen, wo die Vorurteile gespeichert sind, einfach öffnen und auf Prüfstand stellen. Das ist ganz wichtig. Und wenn man so offen ist und kann mit den Vorurteilen arbeiten, ist man grundsätzlich in China zum Erfolg verurteilt.
Ja, Martin, das ist echt eine sehr schöne Unterhaltung, auch für mich als Interviewer. Und das war eine geschickte und auch sehr schöne Mischung zwischen beruflicher Erzählung und auch deine private Erkenntnisse und auch Informationen über dein Leben. Und ich erspare jetzt eine Standard persönliche Frage, bis auf jetzt eine. Du hast ja gesagt, du bist mehr oder weniger überrascht worden und kanntest China nicht. Und bist du jetzt vielleicht mit dieser China-Erfahrung bereit, als Coach zu fungieren für eine Situation oder für etwas längere Zeit, für einen, der vielleicht dein Podcast-Interview gehört hat und denke, dass du genau der Coach oder der Mentor sein kannst für ihn? Bist du bereit?
Also ich hab jetzt noch 3 freie Monate von meinem Sabbatical. Also da ist es definitiv unproblematisch und ich bin auch in Verbindung mit Firmen, die mich auch angehen. Das ist natürlich, da bin ich offen. Und ab Februar, wie gesagt, werde ich tätig bei einer Firma und inwieweit wird das dort möglich, ja, müssen wir schauen.
Ja, so weit, wie es zeitlich passt.
Aber ja. Die Erfahrungen werden bestimmt an die Firma weitergegeben. Die Erfahrungen gehen nicht jetzt irgendwie unten. Und es ist auch ein Mittelständler, also definitiv. Und die Firmen haben eine riesige Zukunft in China. Man muss es halt richtig in Hand nehmen und richtig umsetzen.
Ja. Hast du vielleicht noch einen weiteren Experten, China-Experten, wo du in Shanghai oder wo kennengelernt hast, aus Deutschland oder aus Slowakei wie du, der mein Gast sein kann?
Ja schon. Vielleicht nicht aus Deutschland oder aus Slowakei. Ich hätte einen Freund, der ist aus Österreich.
Ja, die sprechen ja auch Deutsch, weil mein Ziel ist ja, diese erst auf Deutsch zu gestalten für die KMUs. Ein bisschen das ist so ein bisschen die Nische, die ich jetzt besetze. Und das wäre natürlich super.
Ja, das wäre, ich, die Firma ist für mich definitiv ein Hidden Champion.
Ja.
Das ist Firma, die hat es geschafft. Die hat es in China wirklich auf den Platz 2 gebracht. Also die sind auf den wirklichen China-Markt Nummer 2. Was ist für ein Westunternehmen extrem gut? Das ist die Firma Keba. Die macht Steuerungen für Spritzgussmaschinen, aber auch für anderen. Und die haben es richtig gut gemacht. Und der Kollege war auch über 7 oder sogar 9 Jahren war er in China. Und er ist vor einem Jahr zurückgekommen nach Linz. Und der kann bestimmt vielleicht, ja, ich spreche ihm an.
Das wäre cool. Ja, ich befürchte, unsere Unterhaltung geht langsam zu Ende. Und deine Kinder werden jetzt auch langsam auch wieder aufstehen. Und ich bedanke mich für deine Zeit, für die kurzweilige Unterhaltung. Ich habe mich sehr gefreut.
Danke sehr, danke, Xiaolong. Schöne Grüße.
Auch, wir sehen uns.
Wir sehen uns. Danke, auf Wiedersehen. Ciao.